Liebe Brüder und Schwestern und liebe Freunde, wir haben uns gestern Abend über das Thema unterhalten, wer oder was ist die Versammlung Gottes? Wir haben darüber die verschiedensten Antworten gemeinsam gesucht und gefunden. Gottes Wort hat uns eine klare Auskunft gegeben. Und darauf aufbauend wollen wir heute Abend das zweite Thema behandeln und damit die zweite Frage stellen. Wie funktioniert denn Gemeinde? Lese zwei Bibelstellen dazu, die erste aus dem Epheserbrief. Kapitel 4. Vers 4. Da ist ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in uns allen. Weiter in Vers 11. Da ist vom Herrn die Rede. Er hat die einen gegeben als Apostel, andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi. Und eine zweite Stelle aus dem Petrusbrief. 1. Petrusbrief, Kapitel 4, den 10. Vers. Je nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dienet einander damit als gute Verwalter der mancherlei Gnade Gottes. Bis dahin. Liebe Geschwister und Freunde, als Gott sich hier auf der Erde auf der Grundlage des Werkes von Golgatha eine Gemeinde erwarb, durch das Blut seines eigenen Sohnes, so haben wir gestern Abend aus Apostelgeschichte 20 gelesen, da hat er ihr ein Haupt gegeben. Wir haben gestern Abend von der Gemeinde unter anderem als Leib gesprochen. Und dieser Leib wäre nicht vollständig, hätte er nicht ein Haupt, und das Haupt nicht vollständig, hätte dieses Haupt nicht einen Leib. Wie wir das schon aus unserem täglichen Leben wissen und auch aus unseren Biologiekenntnissen, ist der Kopf oder das Haupt eines Körpers immer das oder der Teil des Ganzen, der das Sagen hat, das Bestimmen vollzieht. Und dieses Haupt ist der Christus. Die Gemeinde Jesu hat also nur ein Haupt, einer, der vor ihnen ist, einer, der über allen ist, und das ist dieser Herr, von dem wir in Epheser 4 gelesen haben. Und in diesem Herrn sind alle eins. Als Gott dieses Haupt seiner Gemeinde gegeben hat, gab er ihr das Wichtigste, was sie überhaupt haben musste. Aber Gott hat ihr noch drei weitere kostbare Dinge geschenkt. Und das ist auf der einen Seite, oder ich will einmal fragen wieder, so wie wir das gestern Abend auch getan haben, es gibt drei Dinge, die unaufgebbar, unerlässlich, lebensnotwendig sind für die Gemeinde Jesu. Und das ist außer dem Haupt, was wohl?
Der Geist.
Der Heilige Geist, jawohl. Das ist eins davon. Bitte denkt mit. Was ist die Grundlage, auf die die Gemeinde überhaupt aufgebaut werden kann?
Sein Wort.
Sein Wort, jawohl. Und noch ein drittes jetzt.
Das Blut Jesu Christi.
Das ist immer die Grundlage. Deswegen sagte ich, auf dieser Grundlage aufbauend gab er ihr Geschenke. Und jetzt gibt es diese Geschenke als Ausrüstung. Als Ausrüstung, was hat er ihr wohl noch gegeben? Durch das Ganze erst hinterher funktioniert, so wie es auch in einem, jawohl, im Körper abläuft. Also, das sind die drei großen Geschenke. Er gab ihr die Heilige Schrift, er gab den Heiligen Geist und er gab die Gaben. Diese Gaben bezeichnet die Schrift mit zwei verschiedenen Ausdrücken. Wir haben ja verschiedene Aufzählungen dieser Gaben innerhalb der Bibel. Einer der großen Gabenkataloge ist 1. Korinther 12. Dann haben wir einen verkürzten Setzungskatalog. Hier sind die Gabenträger erwähnt und nicht die Gaben als solche. Epheser 4. Und dann haben wir einen zu 1. Korinther 12 ergänzenden Teil. Das sind die Aufführung der Gaben aus dem Römerbrief, Kapitel 12. Und wenn wir diese Gaben alle einmal zusammennehmen, dann tragen sie in diesen Auflistungen zwei unterschiedliche Bezeichnungen. Wie sind die Bezeichnungen? Wie werden sie genannt? Gaben, die Gaben. Als Geschenke Gottes. Einmal kommen sie aus der Gnade heraus, dann sind sie Gnadengaben. Und diese Bezeichnung, die sagt uns schon sehr schnell und sehr deutlich, dass kein Mensch irgendwann einmal richtig liegt, wenn er auf eine geistliche Gabe stolz ist. Denn sie ist Gnadengeschenk. Und wenn Gnadengabe, dieser Begriff gerade vom Wort Gottes her, gewählt wird, um die Art der Gabe und die Vermittlung der Gabe zu bezeichnen, dann zeigt uns das eben im Gegensatz zum Anspruch, steht ja die Gnade, dass kein Mensch einen Anspruch darauf hat. Und auch, dass solch eine Gabe niemals natürliche Fähigkeit ist. Wir dürfen sie also nie mit natürlicher Fähigkeit verwechseln. Gott kann daran anknüpfen, muss es aber nicht. Und die andere Bezeichnung, die für die Gaben gewählt wird, ist die Bezeichnung Geistesgaben. Was sagt das wohl, Geistesgaben? Wenn wir eben den Begriff Gnadengaben hatten und haben gesagt, das kommt aus der puren Gnade heraus, ohne dass irgendjemand einen Anspruch darauf gehabt hätte, die zu empfangen, dann sagt uns hier der Begriff Geistesgabe, was? Dass die vom Heiligen Geist gegeben ist. Hier ist also derjenige, der das, was das Haupt, der Christus, gab, Epheser 4 haben wir es ja vorhin gelesen, der hinabgestiegen ist, und er hat den Menschen Gaben gegeben. Und das sind die Gaben, die dem Menschen durch den Heiligen Geist gegeben wurden und alleine in der Betätigung des Heiligen Geistes auch wirksam werden müssen, damit sie fruchtbar sind. Das ist also etwas ganz, ganz Wichtiges. Es ist eine geistliche Gabe oder Befähigung und es ist eine Gabe oder ein Geschenk Gottes, was aus der puren Gnade herauskommt. Diese Gaben bauen auf der Grundlage des Blutes von Golgatha, immer die Grundlage, und gleichzeitig bedienen sie sich als Mittel des Wortes Gottes, benutzen sie es, um das zu bewirken, was wir vorhin hier gelesen haben, die Vollendung der Heiligen, das Werk des Dienstes, die Auferbauung des Leibes Christi. Das ist das Ziel, so soll das zustande kommen. Also drei überaus kostbare Geschenke gab Gott seiner Gemeinde und eins davon sind diese Gnaden- oder Geistesgaben. Und durch die, vom Haupt her bestimmt, durch den Heiligen Geist fruchtbar gemacht, bewirken es, dass dieses geistliche Gebilde, dieser Organismus, von dem wir gestern Abend sprachen, überhaupt, ich sage es einfach mit dem Wort, was wir am besten verstehen, funktioniert. Dass da alles reibungslos abläuft. Wir sprechen vom Modell. Dass da alles harmoniert. Dass da alles zu dieser Zielsetzung hintreibt, Vollendung der Heiligen, Werk des Dienstes, Auferbauung des Leibes Christi. Nun, wir haben gestern Abend zwei Begriffe, wesentliche Begriffe gebraucht und zusammengesucht. Das war einmal der Ordnungsbegriff. Wer erinnert sich noch, wie er hieß? Das war der Ordnungsbegriff des. Wir haben einen Funktionsbegriff herausgearbeitet. Das ist der Begriff des Leibes oder des Organismus. Und wir haben einen Ordnungsbegriff herausgearbeitet. Das war der Begriff des Baus oder des Hauses. Gut. Diesen Hausbegriff oder diesen Ordnungsbegriff brauchen wir heute Abend, weil es um das Funktionieren geht, nicht zu benutzen. Dazu haben wir gestern Abend genügend gesagt. Er signalisiert uns, da immer, wo immer er auch auftaucht, dass in diesem Haus oder in diesem Bau die Regeln, die Gott für die Gesamtgemeinde, diesen großen Bau, dieses Haus gegeben hat, auch Geltung haben, nur seine Regeln. Aber wir haben hier vor uns heute Abend den Funktionsbegriff des Leibes. Nun, jeder kennt seinen Leib. Wenn man den Leib Christi sieht, die Gemeinde Jesu, die Versammlung des lebendigen Gottes, dann haben wir gestern Abend schon gesagt, wie man da hineinkommt. Es gibt ja nur eine Möglichkeit, da hineinzukommen. Und diese Möglichkeit war, so haben wir gesagt, die Wiedergeburt. Sehr richtig. Nur durch die Wiedergeburt bekomme ich da hinein. Und wir haben 1. Korinther 12 zitiert gestern Abend, dass wir im Augenblick der Wiedergeburt diesem Leib einverleibt wurden. Durch einen Geist zu einem Leib getauft und mit einem Geist getränkt. Das heißt, wir empfingen im Augenblick, sofern wir wirklich wiedergeboren sind und Gotteskinder sind, den Heiligen Geist und wurden damit in diesen Leib des Christus hineingefügt. Wenn wir nun diesen Funktionsbegriff, diesen Organismus, diesen Leib vor uns haben, dann wissen wir, dass keins der Glieder an unserem menschlichen Leib zu irgendeinem anderen Glied zum Beispiel sagen kann, dich brauche ich ab sofort nicht mehr. Sondern jedes Glied hat seine vom Schöpfer ihm zugewiesene Aufgabe. Und diese Aufgabe kann es nur ausführen, wenn es recht liegen will, in der geistlichen Art, sprich durch die Betätigung des Heiligen Geistes, so, dass es dem Ganzen, dem Körper, dem Organismus auch dienlich ist. Es kann keins von den Gliedern sagen, haben wir gestern Abend schon dran erinnert, ich wiederhole nur einige hier für heute Abend wichtige Dinge, kann keins von den Gliedern sagen, ab heute bin ich kein Glied mehr. Ab heute gehöre ich nicht mehr dazu. Ich kann durchaus natürlich sagen, ab heute gehöre ich nicht mehr zu der Versammlung Gottes. Und ich denke ans Ganze im Sinne des Leibes. Aber dann war keine Wiedergeburt vorhanden. Wenn eine Wiedergeburt vorhanden ist, dann gehörst du dazu. Ob du das willst oder nicht. Aber es gibt kein Nichtwollen. Wenn man wirklich Glied ist, dann ist man drin. Nur kann man sich höchstens selbst abschneiden. Und das ist ein Zeichen dafür, dass das Zugehörigkeitsbewusstsein und die Art der Zugehörigkeit vorher nicht echt war. Keiner ist also überflüssig. Keiner kann zum anderen sagen, du bist überflüssig. Jedes Glied ist auf den anderen oder das andere Glied angewiesen. Wenn alles seine Arbeit tut, so heißt es in einem Lied, dann erst gelingt das Ganze. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Gott uns mit diesem Bild etwas besonders Schönes geschenkt hat, was nicht uns Druck auferlegt, sondern zuerst einmal deutlich macht, wie wunderbar die harmonischen Gedanken Gottes sind in Bezug auf diesen Leib und das Funktionieren dann. Nun haben wir eine Bibelstelle gelesen im Epheserbrief. Und diese Bibelstelle, die sagt uns etwas von 5 verschiedenen Gaben. Das sind die Gaben Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Ich möchte mich beschränken auf diese Gaben. Ich will zu den anderen Gaben nachher etwas ganz kurz sagen. Wenn jemand hier ist, der aus vielleicht Spekulationsvorstellungen gerne etwas über die anderen Gaben hätte hören möchten, wollen, dann muss ich ihn enttäuschen. Über Spekulationsdinge sollten wir möglichst nicht reden. Aber diese 5 Gaben sind zunächst einmal die von der Bibel herausgestellten Gaben, ich wiederhole mich bewusst, wie eben schon einmal erwähnt, die nicht als Gaben herausgestellt werden, sondern die als Gabenträger genannt werden. Wenn ich Gabenträger bin, hier wird nicht gesagt, die Gabe der Lehre hat Gott gegeben, sondern er hat gesetzt die einen als Lehrer, die anderen als Evangelisten, die anderen als Hirten und so weiter. Dann ist das etwas anders, als ob nur die Gabe genannt wird. Denken wir bitte einmal, es ist ein sehr stark hinkendes Beispiel und doch will ich es brauchen, weil mich kein besseres weiß, an ein Pferderennen. Da gibt es von vornherein solche, die gesetzt sind. Oder, das wisst ihr alle, vor allen Dingen die Brüder wissen das, die Europameisterschaft ist ja noch wenige Tage erst eigentlich hinter uns, da ist der Gastgeber gesetzt gewesen. Er hatte keine Qualifikation vorher durchzuführen oder auszuüben. Er war gesetzt. Und so ist das an der Stelle hier auch. Gott setzt welche, weil sie besondere Aufgaben zu übernehmen haben. Aufgaben, die nicht ohne weiteres gleichzusetzen sind, obwohl ich nachher noch etwas anderes dazu sagen werde, mit all den anderen Gaben. Deswegen nennt er sie hier auch als Gabenträger und nicht als Gabe. Und es wird von Setzung gesprochen und nicht von Geschenk. Natürlich ist der, der die Lehre, der die Gabe der Lehre oder des Hirten oder des Evangelisten hat, auch ein Geschenk an die Gemeinde Jesu oder die Welt, je nachdem, welche Gabe wir jetzt betrachten. Aber hier wird die Person und nicht das, was er hat, bekommen hat, genannt. Ich lege ganz großen Wert darauf, weil wir nämlich hier vor uns haben eine besondere Art von Gaben. Es sind die sogenannten zentralen Regulationsmechanismen, die Gott der Gemeinde in Besonderheit gegeben hat. Ich will sie der Reihe nach eben durchsprechen. Ich glaube, dass wir uns bei den ersten beiden Gaben recht kurz fassen können, es sei denn, hier wären Neuapostolische unter uns. Dann müsste man schon dem Begriff Apostel zum Beispiel einiges mehr sagen. Der Begriff Apostel wird uns in der Apostelgeschichte sehr deutlich erklärt. Gott gab seiner Gemeinde für den Anfang die Apostel. In Apostelgeschichte 1 und 2 wird uns erklärt, und auch im späteren Kapitel noch, wer ein Apostel sein konnte. Die Bibel sagt deutlich, dass er ein Zeuge des Lebens, des Todes und der Auferstehung Jesu sein musste. Das konnte nicht irgendjemand sein. Das ist die wichtigste Voraussetzung, die für den Apostel in der Bibel genannt wird. Er musste leibhaftig dabei gewesen sein und er musste das gesehen haben mit seinen eigenen Augen und er musste das mit seinen eigenen Ohren gehört haben. Deswegen ist es so ein großes Problem, wie manche sagen, dass Paulus später Apostel wird. Und Paulus erklärt das. Er sagt, ich bin praktisch sowas wie eine Nachgeburt. Gott hat mich hinterher geboren. Und zwar als Apostel, aber nicht zu der Zeit, wie die übrigen Apostel. Das ist das Wichtige. Diese Apostel kann man auch, und die Bibel tut das an anderen Stellen, im weiteren Sinne sehen. Da haben wir zum Beispiel die Apostel Silas, Barnabas und so weiter, die wahrscheinlich nicht zu diesen Leuten gehörten, die die Voraussetzungen unbedingt erfüllten. Aber ursprüngliche Apostel sind diese gewesen, die das Leben Jesu miterlebt haben, Augenzeugen, Ohrenzeugen des Lebens, des Todes und der Auferstehung Jesu gewesen sind. Das Wichtigste, was sie zu tun hatten, war, die Verkündigung der ganzen Wahrheit vorzunehmen, nachdem der Heilige Geist ihnen das, was nötig war für den Bau der Urgemeinde, gesagt hatte. Deswegen heißt es schon in Apostelgeschichte 2,42, die Gläubigen, die ein Herz und eine Seele waren, verharrten mit ganzer Energie und ganzer Geduld, mit Hartnäckigkeit geradezu, in der Lehre der Apostel. Schon können wir fragen, was war denn die Lehre der Apostel? Alles das, was wir als Lehre der Apostel bezeichnen, das hatten die ja überhaupt noch nicht. Es war keine Apostelgeschichte da. Es war zu der Zeit mit Sicherheit höchstens eines der Evangelien da, wahrscheinlich noch nicht mal das. Und die ganzen Briefe des Neuen Testamentes waren auch nicht da. Die Lehre der Apostel war ganz einfach. Das, was sie von dem Herrn Jesus gehört hatten. Das, was sie von dem Herrn Jesus gesehen und mit ihm erlebt hatten. Das war Lehre der Apostel. Nun, sie hatten dann weiter die Aufgabe, das, was der Geist Gottes ihnen inspirierend eingab, ist eine Doppelung, ich weiß das, trotzdem sage ich es so, niederzuschreiben. Und das ist für uns heute der gesamte Umfang der Lehre der Apostel. Wir wissen, dass es zum Beispiel das große Geheimnis des Leibes Christi und seiner Einheit mit dem Christus erst durch den Apostel Paulus bekannt geworden ist oder der Heilige Geist es ihm erst offenbarte. Nun ist das alles, was Gott durch den Geist Gottes den Aposteln schenkte, in der Bibel aufgezeichnet und deshalb sind sie überflüssig. Es sind weder Leute da, die das Leben des Herrn miterlebt haben, Tod und Auferstehung auch nicht, und die Bibel ist abgeschlossen vor uns. Deshalb brauchen wir keine Apostel in unserer Zeit mehr. Aber eins wollen wir von den Männern vielleicht lernen, lasst mich das bitte einmal sagen. Es ist eine herzbewegende Sache, in den Anfang ihres Lebens mit dem Herrn Jesus zurückzuschauen. Da heißt es nämlich nicht, dass der Herr Jesus sie berufen hat, damit er ihnen hinterher die ganze Wahrheit über den Leib Christi verkünden könnte oder offenbaren könnte, sondern er hat sie berufen, wozu? Vielleicht weiß das einer von euch und dann sollten wir es uns alle ganz tief ins Herz schreiben. Insofern sollen wir nämlich genauso sein wie die Apostel. Wozu hat er sie berufen?
Zeuge zu sein.
Auch. Stimmt an der Stelle aber zunächst noch nicht. Geht noch viel tiefer.
Bitte? Nachfolger zu sein.
Zum Glaubensgehorsam.
Ja, sagt mal bitte so, wie es da steht, wenn es jemand will. Nein. Wisst ihr, was da steht? Er rief sie, damit sie bei ihm seien. Ist das nicht eine einfache Sache? Liebe Brüder und Schwestern, überlegt euch einmal, ob ihr den Sinn eurer Errettung und eures ganzen Lebens nach der Errettung darin seht, bei Jesus zu sein. Ich halte das für die wichtigste Aussage in der Berufungsgeschichte der ganzen Apostel. Und der Paulus, der hat es hinterher, und der Petrus und alle Apostel haben das genau verstanden. Und das ist Grundlage ihrer ganzen Theologie, die sie im Neuen Testament entwickeln. Ich kann alles das nur wissen, was Gott von mir will, wenn ich bei Jesus bin. Das ist das Entscheidende. Er rief sie, damit sie bei ihm sei. Wollen wir es mal so betonen? Und dazu sind wir ebenfalls berufen. Und wir leben an der gesamten Zielsetzung Gottes für unsere Berufung vorbei, wenn wir bei anderen sind als Christen, sondern wir sollen bei dem, ich sage es nochmal, bei dem Herrn Jesus sein. Das ist das Wichtigste. Der zweite Gabenträger, Art, die uns hier genannt wird, sind die Propheten gewesen. Nun, das weiß jeder von uns, was ein Prophet ist. Wir kennen sie aus dem Alten Testament. Und im Alten Testament, da steht ein Prophet immer vor dem Volk Israel, an das er sich ja wendet, teilweise auch über die Heiden oder die Nationen spricht er. Und dann heißt es, so spricht der Herr. Und das heißt, der Herr spricht durch mich. Das ist der Anspruch, den die Propheten des Alten Testamentes immer wieder erhoben haben. Und dann legen sie die Gedanken Gottes in Bezug auf eine bestimmte Gruppe von Menschen oder in Bezug auf die ganze Menschheit dar und zeigen, wie die Zukunft aussieht. Es gibt heute eine Menge, die möchten gern Propheten sein. Aber die Bibel sagt, die Prophetie ist abgeschlossen. Die liegt hier drin. Das, was heute vorhanden ist, ist Weissagung. Und Weissagung, ganz einfach zu erklären, ist einfach die Anwendung des vorhandenen Wortes Gottes auf die heutige aktuelle Situation. Prophetie in dem Sinne, dass ich Zukunft voraussage, wie die Propheten des Alten und auch des Neuen Testamentes, gibt es nicht mehr. Wo immer wir die Begriffe, ich habe eine Vision gehabt, Gott hat mir durch einen Traum gezeigt, ich sah ein helles Licht vor mir und es geschah eine Stimme zu mir, das und das und das, da müssen bei euch und bei mir, da müssen dicke rote Lichter angehen. Das sind all die Schwärmer, die in die Pfingstbewegung hineingehören, die Charismatiker. Und wo ihr ein Buch lest, wo das drinsteht, legt das Buch sofort an die Seite oder sagt es uns, falls es bei uns durchgeflutscht ist. Wir sind allergisch gegen diese Bücher. Propheten dieser Art hat es im Neuen Testament gegeben. Wir wissen die Propheten ja zu nennen. Johannes ist einer dieser Propheten gewesen. Gott hat ihm das Zukünftige gezeigt. Die Offenbarung spricht davon. Der Paulus ist einer dieser Propheten gewesen. Ah, das sind so viele. Eigentlich alle Schreiber des Neuen Testamentes haben auch prophetische Gabe gehabt und haben diese Aussagen, die sich auf die Zukunft beziehen, vorgenommen, ausgesprochen. Und haben damit, so wie wir das in Epheser 2 lesen können, zusammen mit den Aposteln die Grundlage gelegt für den Bau, auf der die Gemeinde ist, in der Jesus Christus selbst Eckstein ist. Deswegen gibt es heute Propheten in dem Sinne nicht mehr. Diese Grundlage ist gelegt und alles, was wir nach Gottes Willen über die Zukunft wissen müssen, steht in der Bibel drin. Ich bin sicher, dass wir heute viel zu viel Neugier entwickeln, um uns über das zu informieren, was die Zukunft sagt, und leben an der Gehorsamsforderung Gottes für den Augenblick vorbei, kümmern uns nicht um das, was er jetzt und heute von mir getan haben will. Und jetzt kommen wir an die drei Gaben, von denen ich behaupte, dass sie heute noch da sind. Ich unterscheide sie von vornherein. Evangelisten, Hirten, Lehrer. Der Evangelist ist nicht an den Ort seiner Tätigkeit gebunden. Der Lehrer ist ebenfalls nicht an den Ort der Tätigkeit gebunden im Sinne einer Gemeindebindung. Also er ist nicht ortsgebunden für die Gemeinde tätig. Sehr wohl aber der Hirte. Der Hirte ist ein ortsgebundener Dienst oder der Hirtendienst ist ortsgebundener Dienst. Nun schauen wir uns einmal an, was diese einzelnen Gaben wohl beinhalten oder sagen wollen. Da haben wir die Gabe des Evangelisten. Ich weiß, dass ich die nicht habe. Und jetzt ist die große Frage, ob diese Forderung, die man immer wieder hört, denn eigentlich wahr ist oder stimmt. Jeder Christ ein Evangelist. So heißt es doch. Die Bibel sagt, dass das nicht stimmt. Die Bibel sagt, dass jeder Christ, jeder, der also selbst die rettende Gnade Gottes an sich erfahren hat und weiß, dass er dadurch gerettet ist, ein Zeugnis von der Gnade Jesu abzulegen hat. Aber deswegen ist man noch lange kein Evangelist. Evangelist ist man, wenn Gott will, dass man Evangelist ist und diese Gabe mir gegeben hat. Deshalb ist die Gabe des Evangelisten etwas, was weit über das hinausgeht, was Zeugnis geben eigentlich ist. Zeugnis geben ist das, was für jeden Christen natürlich ist. Wer sich erst aufrappeln muss, ein Zeugnis von dem, was er glaubt, von seinem Lebensinhalt zu geben, bei dem stimmt durchweg was im Leben nicht. Müssen wir uns mal angucken, wie die Leute überzeugt davon sprechen, wenn sie Anhänger von Schalke 04 sind. Das sind die, die braucht man nur anzutippen, und dann kommen Sturzbäche von den Begeisterungsreden über einen hinüber. Und wir? Wir haben doch mehr als Schalke 04, nicht? Wir haben doch einen herrlichen Herrn, eine herrliche Errettung, eine herrliche Zukunft und ein herrliches Zuhause in einer wunderbaren Gemeinde. Warum sprechen wir eigentlich nicht davon? Oder warum sagen wir so wenig davon? Das, was wir haben, ist doch kein Problem, mit dem man sich theoretisch auseinandersetzen müsste oder darüber diskutieren müsste. Das ist ein Geschenk. Und wenn ich Freude über etwas habe, über ein solches Geschenk, dann spreche ich davon und sage, guck mir mal, was der Herr mir geschenkt hat. Aber das ist kein Evangelist. Der Evangelist sagt sowas auch, natürlich. Aber er weiß, das Evangelium so darzulegen, dass wie, das Warum und wie man zu Gott hinkommt, dass es jedem einleuchtet. Deswegen sollten wir sehr vorsichtig sein. Es haben längst nicht alle Evangelisten, die sich so bezeichnen, die Gabe des Evangelisten. Und wo man den, jetzt muss man das mit größter Vorsicht wieder sagen, geistlichen Erfolg sieht, wo also Gemeinde Jesu gebaut wird und dann auch harmonisch sich einfügt, wo nicht Sonderlinge zur Welt kommen, da wird wahrscheinlich die Gabe des Evangelisten gewesen sein. So sollten wir es vielleicht von hinten her sagen und beschreiben. Für die Gemeinde Jesu jedenfalls sind die Evangelisten, die hier genannt werden, die Geburtshelfer. Sie fangen an mit dem Gemeindebau und dann bauen die anderen weiter. Das nächste, was uns hier genannt wird, ist der Hirte. Es ist interessant, dass die Hirten immer in dieser Stelle in Verbindung mit den Lehrern genannt werden. Hier wird nicht gesagt, lesen wir genau, was da steht, er hat die einen gegeben als Apostel, andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten. Und wenn es jetzt gleichrangige Aufzählung wäre, dann müsste da noch stehen, und andere als Lehrer. Steht aber nicht da, sondern hier steht, und andere als Hirten und Lehrer. Also ganz offensichtlich müssen die beiden Hand in Hand arbeiten, damit die ganze Sache klappt, zu der sie gerufen sind oder gesetzt sind. Schauen wir einmal zurück. Was tut der Hirte? Der Hirte hat im Wesentlichen drei Aufgaben. Der hat die Herde zu versorgen, weiden, versorgen, weiden. Er hat sie zu hüten, das bedeutet auch Schutz. Und er hat vor der Herde herzugehen, zu führen. Und darüber möchte ich morgen Nachmittag in besonderer Weise etwas sagen. Ich will hier mich auf das Nötige beschränken. Denn hier haben wir auch eine Überschneidung mit einer in der Bibel nicht genannten Gabe, die aber doch für die Gemeinde Jesu von ausschlaggebender Bedeutung als Dienst ist. Und das ist der Ältestendienst. Und da ist die Hirtengabe teilweise zumindest mit eine der notwendigen Voraussetzungen. Nun, diese Hirten, die müssen sich einer Tatsache immer bewusst sein. Wir haben gestern Abend, ich wiederhole noch einmal, die Stelle aus Apostelgeschichte 20 gelesen. Hier werden Älteste angesprochen, aber gleichzeitig auch der Hirtendienst. Und dieser Hirtendienst, der darin besteht, was ich eben beschrieb, der ist sich immer der Tatsache bewusst, dass das Gut, lebendige Gut, will ich einmal sagen, an dem mein Dienst tätig werden soll, nie mir gehört, für das ich allerdings vor Gott Rechenschaft abzulegen habe, wie und dass ich daran gearbeitet habe. Das ist eine schwere Sache. Deswegen ist Hirtendienst auch so ein ungeliebter Dienst. Eine zweite Aussage dazu. Es besteht auch in den Versammlungen, die es eigentlich aus der Belehrung über Jahrzehnte besser wissen müssten, die eigenartige Vorstellung nach wie vor, als geschähe Hirtendienst im Wesentlichen von solch einer Stelle aus. Das ist nicht wahr. Hirtendienst in diesem Sinne geschieht auch von hier aus. Zum Beispiel rechte Nahrung zuführen oder Weide geben oder frisches Wasser geben. Hirtendienst geschieht aber wesentlich, vielleicht sogar vornehmlich, in dem Gespräch unter vier Augen, unter sechs Augen, im kleinen Kreis, in den Häusern, so wie Paulus das beschrieb, Tag und Nacht unter Tränen und Flehen gewirkt und versucht zu weiden, zu führen, zu hüten, zu schützen, zu versorgen. Und Sie wissen, dass diese Herde Gott gehört. Deswegen kann man mit der Herde nicht umgehen, wie man will. Auch mit dem einzelnen Schaf nicht. Es gehört Gott. Und in diesem Wissen muss ich mich darum kümmern. Das verpflichtet mich zur Arbeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite verpflichtet es mich in Würde, mich um das Eigentum Gottes zu kümmern. Ich meine, das wäre sehr wichtig, denn Gott hat uns seine Herde anvertraut. Und dann kommt als letztes hier genannt in Verbindung mit dem Hirtendienst der Lehrdienst oder die Lehrer. Nun, was ist ein Lehrer? Lehrer ist sicher keiner, der durch eine akademische Schulung der Pädagogik gegangen ist, sondern höchstens dazu zubereitet worden ist von Gott. Ein Lehrer ist so einer, der die Grundzüge dessen, was Gottes Wort über seine Heilswahrheiten aussagt, verständlich und für die anderen einprägsam darzulegen weiß. Lehre ist so etwas wie das Rückgrat der Gemeinde. Ohne Lehre und ohne dieses Rückgrat gibt's bei jedem Sturm Schwanken. Dann geht das so hin und her, wie betrunken oder wie ohne Wurzeln. Lehre bildet also solche Wurzeln. Und das ist das Schlimme, dass wir heute Lehre so wenig achten. Als würde Lehre etwas Fruchtleeres, jetzt mit zwei E geschrieben, sein. Etwas, was sich nur im Gebiet der Theorie abspielte. Etwas, was man vernachlässigen könne. Hauptsache, es ging um das Leben. Das war eine teuflische Einflüsterung. Deshalb verfallen heute so viele den Irrlehren, weil sie die Lehre überhaupt nicht kennen. Und ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir darüber wieder zurückfinden, zu dem, was die Bibel immerhin in der Aufzählung der Lebensäußerungen der Gemeinde Jesu an erster Stelle nennt. In der Bibel geschieht nichts umsonst. Und da steht die Lehre der Apostel. Ich will sie nicht überbewerten, ich kann sie auf der anderen Seite nicht unterbewerten. Es ist einfach eine Notwendigkeit. Habe ich kein Rückgrat mehr oder ist mein Rückgrat nicht mehr intakt, kann ich mich nicht bewegen, wie es eigentlich von Gott gewollt ist. Und nun komme ich zu der Sache, die in der Gemeinde von als Gabe oder als nicht ausdrücklich erwähnte Gabe, aber als Dienst von Bedeutung ist. Wir sprechen ja über das Funktionieren. Und das ist der Ältestendienst. Und da ich, wie ich eben ankündigte, morgen darüber in besonderer Weise einmal sprechen will, unter dem Thema Führung und Verantwortung in der Gemeinde, ich möchte aber herzlich bitten, dass alle Geschwister sich da angesprochen fühlen und jetzt nicht nur die Brüder und dass keiner vor der Verantwortung davonläuft, denn diese Sache ist von außergewöhnlicher Bedeutung sowohl für die, die geführt werden, wie auch für die, die führen. Keiner von denen, die geführt werden, möge bitte da erwarten, dass ich versuchen werde, den Führern Grenzen zu stecken. Die steckt Gottes Wort. Und umgekehrt ebenso nicht. Hier gibt es ein Miteinander, aber auch ein deutliches Voreinander, so wie die Bibel uns das beschreibt. Und das bezieht sich auf den Ältestendienst. Ich will nur ganz kurz sagen, was ich darunter verstehe. Ältestendienst ist der Dienst, der uns zum Beispiel im Hebräerbrief, Kapitel 13, im Vers 7, im Vers 17 beschrieben wird. Gehorchet euren Führern, heißt es da, die euch das Wort Gottes verkündigt haben, und den Ausgang ihres Wandels anschauend ahmet ihren Glauben nach. Und dann geht es wieder in dem 17. Vers um den Gehorsam. Sie sollen gehorchen, den Führern, die Rechenschaft geben müssen über das, was sie getan haben und wie die Geführten reagiert haben. Das kann von den Führern sowohl mit Seufzen geschehen, ach Herr, was hast du mir für ein schweres Amt anvertraut? Und das kann mit Freuden geschehen, Herr, was eine wunderbare Sache, dass du mich solcher Ehre für würdig gehalten hast, dafür preise ich dich. Das eine wäre nützlich, das andere wäre für die Geführten schädlich. Und wir wollen uns das morgen einmal genauer ansehen. Auch wie sie zustande kommen. Nun haben wir diese drei grundsätzlichen Gaben, Evangelisten, Hirten, Lehrer, gesehen. Und ich habe im Anfang schon mal gesagt, vielleicht sind einige enttäuscht, dass ich nicht auf so Sachen eingegangen bin wie Zungenrede oder Sprachenrede oder Heilungen oder die Gabe der Regierung oder die Gabe der Weissagung oder die Gabe der Mitteilung und solche Gaben. Ihr könnt sie ja zu Hause durchlesen. Seht, das ist eine ganz einfache Sache. Da braucht man nur zu sehen, was 1. Korinther 12 sagt. Und das ist nun falsch, wenn ich dann nur sehe, was da steht. Dann muss ich fragen, Herr, sofern es mir bis dahin noch nicht klar ist, wo habe ich mich an der Stelle einzuordnen? Nur eine Unterscheidung in drei Gruppen der aufgezählten Gaben, wenn wir einen Gesamtkatalog erstellen würden, die möchte ich vornehmen. Die Bibel unterscheidet drei Gruppen von Gaben. Die erste Gruppe ist die Gabe der grundlegenden Gaben, die also wirklich den Grund gelegt haben, so wie er uns in Epheser 2 beschrieben wird. Und das sind die Apostel und die Propheten. Sie haben den Grund gelegt und auf diesem Grund, da sie in Verbindung mit dem Christus stehen, ist die Gemeinde Jesu gebaut, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Dann gibt es eine zweite Gruppe von Gaben und das sind die, die die Spekulationslust und die Neugier in unseren Tagen so übermäßig wecken. Das ist die Gabe der Zungen- oder Sprachenrede. In Verbindung damit die Gabe der Auslegung von Zungen oder Sprachen und die Gabe der Heilungen. Wir wissen, dass das Gaben schon von jeher, also vor 2000 Jahren genauso wie heute, gewesen sind, die das besondere Interesse der Menschen wecken. Würden wir einmal echt volle Säle haben wollen, ich weiß nicht, wo die nächste große Halle mit einigen tausend Sitzplätzen wäre, dann brauchten wir nur zu sagen, darüber wollen wir heute Abend einmal sprechen. Könnt ihr euch drauf verlassen, da kämen sie aus 50 Kilometer Umkreis angereist. Aber das Entscheidende ist, dass diese Gaben in dem Sinne, wie sie hier genannt werden, nicht mehr existieren. Das ist eine ganz wichtige Feststellung. Und ich weiß, dass ich da unter Umständen mit einigen von euch auch nicht einig bin. Die Bibel sagt uns, dass sie beweisführende Gaben sind. Der Hebräerbrief sagt ganz eindeutig, dass Gott im Anfang seines Zeugnisses über seinen Sohn Jesus Christus mitgewirkt hat durch Wunder und Zeichen. Ist denn heute noch der Anfang des christlichen Zeugnisses? Natürlich nicht mehr. Wir haben eine 2000-jährige Geschichte bereits hinter uns. Diese Gaben waren damals nötig, um dem Evangelium, was totale Neuigkeit war, den Stempel göttlicher Autorisierung aufzudrücken. Und deshalb gab Gott sie. Und als dieser Stempel vorhanden war, als man wusste, jawohl, das ist von Gott, da zog Gott diese Gaben zurück. Ich bin davon überzeugt, dass Gott in seiner absoluten Souveränität sie auch heute wecken kann. Ich bin aber ebenso überaus vorsichtig in der Bestätigung, jawohl, das sind sie. Meist sind diese Gaben, wo man sie heute vermutet oder in Anspruch nimmt, behauptet, sie sind hier eher von unten als von oben. Ich würde sagen, fast immer von unten und überaus selten, ich habe bis jetzt noch keine angetroffen, von oben. Die dritte Gruppe sind die aufbauenden Gaben. Und dazu gehören nun diese Gaben, die wir hier behandelt haben. Evangelisten, Hirten, Lehrer, Weissagung, Erkenntnis, Regierung, Ermahnung, Mitteilung, Barmherzigkeit, Glaube, Diakonie, im wahrsten Sinn des Wortes, alle diese Gaben. Und das sind Gaben, geistliche Gaben, liebe Brüder und Schwestern. Nun, wenn wir diese Sachen so vor uns haben und vergleichen nun, ob das bei uns, ich habe vorhin schon mal gesagt, wir sprechen vom Modell, ob das bei uns nun tatsächlich auch so funktioniert, dann stellen wir fest, Herr, es funktioniert halt eben selten. Oder es funktioniert nicht. Dann müssen wir fragen, warum funktioniert das denn nicht? Und da gibt es nun eine Skala von Antworten. Und diese Antworten, die können natürlich niemals Gott zur Rechenschaft ziehen. Denn Gott hat die Ausrüstung in einer vollendeten Weise gegeben. Wenn sie nun trotz ihrer vollendeten Voraussetzung nicht zur Vollkommenheit führt, kann es höchstens an der Art der Betätigung liegen oder an der Anmaßung von Leuten, die sagen, ich habe die Gabe, oder an der Trägheit von solchen, die sagen, ich bin nie gefordert. Das sind die Antworten, die man darauf geben muss. Und da müssen wir nun ganz klar uns fragen, was ist denn bei uns zu tun, wenn wir da diese Mängel und Versagen, diese Verzerrungen feststellen? Wir wissen ja, dass das, wenn es nicht in die Richtung geht, wie Gott es wollte, jetzt fasse ich die beiden Abende zusammen, dass wir dann über kurz oder lang zu einer kirchlich verfassten Form kommen, auch in den sogenannten Brüderversammlungen. Dann sind wir sehr schnell eine Institution. Und deswegen geht es darum, dass wir uns zurückbesinnen auf das Ursprüngliche. Und mit Ursprünglichem meine ich jetzt nicht den Anfang der Brüderbewegung in Deutschland, sondern den Anfang der Brüderbewegung in der Apostelgeschichte. Wie war das denn damals? Da hieß es damals, im Wissen vor Gott zu stehen, Herr, ich erhielt von dir aus lauter Gnade in der Vermittlung des Heiligen Geistes eine Gabe. Weil du mir zweitens diese Gabe geschenkt hast, deshalb verpflichtet sie mich zum Dienst. Wenn ich sowas empfangen habe, kann ich nicht damit tun und lassen, was ich will. Ich kann sie nicht an die Seite legen, ich kann sie nicht vergraben. Ihr wisst ja, was der Herr über die Talente sagt und die Verwaltung der Talente, wie die Leute sie benutzt haben. Sondern sie ist Verpflichtung. Und das Dritte, wenn ich diese Gabe habe und selbst Glied am Leibe des Christus bin, dann bin ich gleichzeitig ein Teil dieses gewaltigen Organismus oder dieses, anderes Bild, Räderwerks. Und wir wissen, dass es auf jedes Rädchen ankommt, dass es seine Funktion erfüllt. Sonst kann das Ganze nicht klappen. Ich wiederhole zum Vierten. Die Gabe, die ich bekam, und so wusste man im Anfang, ist ein Wunder. Diese Gabe ist nie eine natürliche Fähigkeit. Wenn einer ein guter Lehrer in der Schule ist, braucht er kein Lehrer zu sein auf geistlichem Gebiet. Ich habe das schon manches Mal gesagt und bin dankbar dafür, meine größten Impulse und auch Vermehrung meines geistlichen Wissens, was ja immer Grundlage der geistlichen Erkenntnis ist, von Brüdern erhalten, die ganz, ganz einfache Berufe hatten und durchweg keine Lehrbefähigung, wie wir sie heute an Hochschulen oder Universitäten erreichen. Da merken wir es, diese Gaben sind keine natürliche Befähigung, sie sind Geschenk. Und dieses Geschenk soll helfen. Und die fünfte Aussage, wenn ich eine Gabe erhielt, dann habe ich sie nicht für mich bekommen, dann soll diese Gabe, und jetzt Brüder und Schwestern, denn Schwestern haben ja auch diese Gaben, bitte denkt daran, ja? Hier seid ihr nicht ausgeklammert. Dann sind diese Gaben bei dir und bei mir dazu da, dass Gott verherrlicht wird und weder du noch ich in den Vordergrund treten. Wo der Mensch an der Stelle, wer immer es auch ist, vermöge seiner Gabe, in den Vordergrund tritt, verschwindet die Ehre Gottes. Das ist das Schlimme an der Sache. In der Gefahr stehen alle Brüder, die in der besonderen Art der Verkündigung stehen, und ich weiß darum. Und ich weiß auch um die Gefahr, liebe Brüder und Schwestern, die dadurch entsteht, dass die Zuhörer, die Geschwister, die Brüder eitel machen auf diesem Gebiet. Und deshalb bitte hütet euch peinlichst vor einem. Ihr könnt den Brüdern den schlechtesten Dienst dadurch erweisen, dass ihr ihnen Komplimente macht. Komplimente schaden denen, der es hört. Und bitte denkt daran, sie sind zum Nutzen der anderen und zur Verherrlichung Gottes da und nicht für das eigene Ich oder zur Aufpolierung des eigenen Ichs. Wenn die Gaben so betätigt werden in diesem Wissen und mit dem Wunsch zu helfen, zu dienen, dann wird der ganze Reichtum und die Vielfalt des Lebens in der Gemeinde Jesu sichtbar. Und jetzt will ich noch auf zwei oder drei Probleme eingehen, die sich immer wieder auftürmen. Das erste Problem ist eben die Nichtausübung der Gaben. Wir wissen das alle aus unseren Heimatversammlungen, dass da bestimmte Dienste oder auch eigentlich alle Dienste oder der überwiegende Teil der Dienste bei einigen Brüdern hängt. Das ist ganz sicher nicht im Sinne Gottes. Also müssen wir fragen, wie kommt denn das zustande? Haben die sich so in den Vordergrund gedrängt? Das kann sein. Aber ich bin davon überzeugt, dass aus der Aufzählung, die ich eben vornahm, der wahre Grund resultiert. Sie mussten diese Dienste übernehmen, weil die anderen faul waren. Weil die anderen unwillig waren zur Übernahme von Diensten, obwohl sie von Gott eine Gabe erhalten haben. Erinnert euch doch bitte an den Vers, den wir aus dem Petrusbrief gelesen haben. Je nachdem ein jeder eine Gnadengabe erhalten hat, da steht gar kein Fragezeichen hinter. Die Bibel sagt, so ist das. Ihr habt alle eine Gnadengabe erhalten, ganz gleich, ob männlich oder weiblich. Und jetzt liegt die Betonung in diesem Wort, in diesem Vers, in diesem Satz auf dem Wörtchen, dienet da miteinander, gehorcht und tut damit was. Erst dann kommt ihr zum Nutzen fürs Ganze. Und erst stellen wir mit Erschrecken fest, dass in der heutigen Zeit praktisch alle Dienste, ich will das noch mehr verengen, auf diese drei Gaben, Träger, die Armen, zusammengefasst sind. Und dann brechen die fast zusammen. Evangelisten, Hirten, Lehrer. Oder es gibt sogar noch mehr. Da werden diese Gaben plötzlich alle bei einem Mann gesucht. In den Gemeinden, die einen Prediger haben. mal abgesehen jetzt von den Gaben, dass das keine Brüderversammlungen mehr sind, darüber sind wir uns wohl einig. Brüderversammlungen sind anderer Prägung. Matthäus 23,8 sagt uns, was eine Brüderversammlung ist und woher wir diesen Namen haben. Weiß einer, ohne nachzugucken, was da steht? Da steht, einer ist euer Meister, ihr alle seid Brüder. Wir haben den Namen Brüderversammlung alle schon im Mund geführt. Warum wusstet ihr nicht, worauf der zurückzuführen ist? Bitte, denkt darüber nach. Und eine Brüderversammlung zu sein, dieser Anspruch ist ein sehr hoher Anspruch. Wir sind alle untereinander nur Brüder und Schwestern, sagen wir natürlich, ist ganz klar. Das hat nicht damit zu tun, als wenn die Schwestern jetzt ausgeschlossen wären. Sondern das ist ganz klar, alle auf einer Ebene. Einer ist uns vorgesetzt, unser Herr, unser Meister. Und die übrigen sind alle Brüder. Aber wo ein Prediger eingeführt wird oder ein Pastor, da ist natürlich es mit der Brüderversammlung vorbei. Ich habe ja nichts dagegen, wenn die Leute das machen. Das ist meist ein Zeichen von Bequemlichkeit oder Faulheit oder Überbeschäftigung im Leben und dann abgeschlafft sein. Dann sagt man, gut, dann leisten wir uns das. Dann bezahlen wir eben einen für diese Dienste. Aber dann soll man auch den Anspruch aufgeben, Brüderversammlung sich noch nennen zu dürfen, denn das ist eine Ehre. Also, an der Stelle merken wir, wie alles sich verengt auf wenige oder gar auf einen. Und das ist eine unbiblische Sache. Jetzt müssen wir natürlich überlegen, wie wollte Gott das denn? Wir haben eben von diesen Gabenträgern, jetzt merkt ihr, warum ich das Wort aus Epheser 4 genommen habe, gesprochen. Da wurden diese Gaben, wir lassen mal Apostel und Propheten weg, aufgezählt, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Und jetzt lesen wir den Vers nochmal. Bitte genauestens, da steht, gegeben Evangelisten, Hirten, Lehrer, Komma, zur Vollendung der Heiligen, Doppelpunkt, und nach einem Doppelpunkt kommt immer die Erklärung von dem, was vor dem Doppelpunkt steht, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi. Das sind die beiden Aufzählungen, die unmittelbar als Erklärung dessen, was vorher stand, genannt werden. Jetzt stellt euch bitte, ihr seid alle grafisch hochbegabt, ein Kästchen vor. In dieses Kästchen schreiben wir rein. Apostel, Propheten, früher da, nehmen wir sie als Schrift noch mit hinein. Darunter steht Evangelisten, Hirten, Lehrer. Haben eine Aufgabe. Diese Aussage drücken wir durch einen Pfeil, einen Vektorenpfeil aus und schreiben den dann in das nächste Kästchen hinein. Sie sind gerufen zur Vollendung der Heiligen. Heilige bezeichnet die Bibel natürlich nur Wiedergeborene mit. Vollendung der Heiligen. Sie sollen, so kann man das hier auch übersetzen, die Heiligen zurüsten oder trainieren, damit sie, Vollendung der Heiligen in diesem Kästchen, jetzt machen wir an das Kästchen wieder zwei Pfeile dran, die uns die Zielsetzung zeigen und schreiben ganz außen zwei neue Kästchen hin und da schreiben wir hinein, Werk des Dienstes auf Erbauung des Leibes Christi. Sie sollen, die Heiligen, die gesamte Schar der Geschwister einer Gemeinde oder Versammlung, soll dazu beitragen, mit ihrer Gabe, Vielheit der Gaben, dass das Werk des Dienstes, das ist das, was man nach außen, was nach außen ausstrahlt, und da unten drunter die Auferbauung des Leibes Christi, teilweise nach außen gehend, teilweise intern sich betätigend, das soll zustande kommen. Wir sehen also, dass diese drei Gabenträger in der Gemeinde nur mittelbar sich nach außen wenden. Mindestens die Hirten und die Lehrer. Und die sollen dazu dienen, die anderen in die Lage zu versetzen, den Dienst nach draußen zu tun. Habt ihr das mal so gesehen? So spricht aber dieser Vers hier. Und da merken wir, wie verengt unsere Begriffe geworden sind. Liebe Brüder und Schwestern, wenn die Gaben, die ihr von Gott bekommen habt, nicht ausgeübt werden, dann geht das genauso, als wenn ihr lange Zeit im Krankenhaus liegen musstet. Dann könnt ihr hinterher nicht mehr stehen und gehen. Dann müssen wir erst das Gehen wieder lernen. Dann verkümmern die Gaben. Und eine verkümmerte Gabe ist eine ganz schwache Sache. Und eine ganz schwache Sache ist nicht mehr tauglich, um rechten Dienst zu tun. Der zweite Problemfall, und den finden wir ebenfalls in unseren Versammlungen sehr häufig. Wir wollen ja offen unsere Wunden mal zeigen, nicht? Damit wir uns daran ergötzen, sondern damit wir von daher uns rückbesinnen auf das, was eigentlich unsere Aufgabe ist. Das zweite ist also, dass viele alle eine Gabe bekommen haben und viele nun hingehen und über den Rahmen dieser Gabe hinausgehen. Das ist ganz wichtig. Wisst ihr, ihr kennt sicher auch solche Brüder und Schwestern, die über den Rahmen ihrer Gabe hinausgehen. Und dann werdet ihr auch gemerkt haben, dass ihr Dienst Krampf ist. Dann müssen sie sich nämlich anstrengen. Früher haben unsere Väter gesagt, dann kommt fleischlicher Eifer hinein. Und dann haben sie das Bild von der Wolle gebraucht, die der Priester nicht tragen durfte, weil er sonst schwitzte. Das Schwitzen war nicht im Sinne Gottes, im übertragenen Sinne. Und das, liebe Brüder und Schwestern, das sollten wir wieder versuchen, neu zu lernen. Wer da, so sagt uns Gottes Wort, gerade an den Stellen, die ich vorhin genannt habe, die und die und die Gabe empfangen hat, der bleibe im Rahmen dieser Gabe. Woher kommt das denn, dass man über den Rahmen seiner Gabe hinausgehen will? Aus dem menschlichen Geltungsdrang. Ich will lieber etwas anderes haben und das, was Gott mir an Rolle aufgrund der erteilten, geschenkten Gabe zugewiesen hat, das genügt mir nicht. Und dann wird das Ganze Krampf, dann wird man sehr schnell überfordert und dann legt man vor allen Dingen andere lahm. Welchen Dienst, frage ich ganz konkret, tust du, von dem du weißt, dass ein anderer ihn genauso gut wie du oder gar besser tun kann? Wenn du weißt, dass ein anderer deinen Dienst besser tun kann, dann solltest du den Dienst nicht mehr tun, sondern ihn bitten, den Dienst zu übernehmen. Und das Dritte. Die Bibel spricht nicht davon, dass irgendeine Gabe mehr wert ist als die andere. Alle Gaben sind nötig. Wer will denn sagen, dass dieser Finger hier, der Zeigefinger, wichtiger ist als der kleine Finger? Das weiß doch nur der Schöpfer, ob der wichtiger ist. Da er sie aber nun so nebeneinander gestellt hat, müssen sie wohl alle gleichwertig sein. Und hier fängt das Theater bei uns an und da entsteht der neue Krampf. Da schielen wir nach den Gaben, die im Vordergrund stehen. Nicht, das sind begabte Brüder, die Hirtendienst tun, in einer fantastischen, feinen Weise. Und die das wirklich auf dem Gebiet der Seelsorge hervorragend, Anführungszeichen, können. Was machen die? Wenn ich doch einmal da vorne hier stehen könnte und von da aus sprechen könnte. Das ist ein völliges Unverständnis dessen, was Gott wollte. Wir sollten uns wirklich darauf zurückbesinnen, dass an der Stelle, wo Gott uns die Gabe und mit der Gabe auch den Einsatzort schenkte und zeigte, dass da mein Platz ist und nicht an anderer Stelle. Und dass eine Minderachtung von Gaben die anderen Gaben disqualifiziert. Und ich damit natürlich dem Ganzen schade und Gottes Absicht abwerte. Das ist das Schlimmste. Jetzt habe ich euch gestern Abend gesagt, ich wollte eigentlich zum Abschluss noch eine Zusammenfassung dessen machen, was wir gestern besprochen hatten. Dafür haben wir jetzt keine Zeit mehr. Aber ich will doch thesenartig einige Punkte zusammenfassen. Und ich bitte euch herzlich, Geduld zu haben, denn ich habe nur 3 Tage Zeit gehabt, Freitag, Samstag, Sonntag hierher zu kommen. Wisst ihr, Für ein Fußballspiel habt ihr mindestens 90 Minuten Zeit plus 15 Minuten Pause. Dann meine ich, könnten wir heute Abend wenigstens mal, ich spreche jetzt im Augenblick genau 65 Minuten, und ich möchte dann auch um Geduld bitten, dass ich wenigstens so viel bekomme wie anderthalb Halbzeiten. Wir haben also an der Stelle, wo wir gestern Abend aufhörten, eigentlich noch etwas einzuschieben gehabt. Und das war die Zusammenfassung. Und das geht heute Abend viel besser, wenn ich das andere, was ich sagte oder versuchte zu sagen, mit da hineinbaue. Wir haben gestern Abend uns gefragt, was oder wer ist die Versammlung Gottes? Und heute Abend die Zusatzfrage gestellt, wie funktioniert sie? Wie geht das, dass das überhaupt läuft? Messen wir das nämlich mit menschlichen Denkmodellen, so wie wir sie kennen, aus der Industrie, aus der Wirtschaft, aus der Verwaltung, dann kann das gar nicht klappen. Aber da das ein geistliches Gebilde ist, ist es auch nicht den Vorstellungen, die wir aus der Welt holen können, unterworfen. Bringt man das hinein, was die Welt an der Stelle uns anbietet, an Funktionsvorschlägen, dann wird diese Gemeinde Gottes ganz empfindlich gestört. Und nun haben wir die Frage zu stellen, weil wir ja über Versammlung Gottes als großes Ganzes sprachen, dann es hinterher von der Gesamtgemeinde auf die Ortsgemeinde verengten. Was sind denn eigentlich ihre Grundsätze? Und die wollen wir versuchen zusammenzutragen. Denn ich bin überzeugt, und da meine ich, dass jeder sich selbst die Antwort darauf geben müsste, ob er auch so überzeugt ist, dass die Grundsätze, die ich versucht habe vorzutragen und morgen noch weiter ergänzen will, am besten verwirklicht sind in den Brüderversammlungen von allen Gemeindeformen, die ich kenne. Und ich kenne fast alle. Ich bin keiner, der nicht über den Rand seiner Gemeinde hinausgeschaut hat. Während meines Studiums, während 20 Jahren Geschäftszeit, bin ich in aller Welt herumgekommen und habe mich sehr eingehend umgetan. Und von daher kennengelernt, was es sonst gibt. Und da muss ich sagen, bei allen Mängeln, die wir bei uns offen aufdecken und eingestehen vor dem Herrn, sind die Grundsätze von Versammlung Gottes bei uns relativ am besten verwirklicht. Ich bin aber auch der Auffassung, ich habe das ja als Bekenntnis gesagt, dass nur diejenigen eigentlich mit Recht und aus Überzeugung sagen dürfen, dass sie zu einer Brüderversammlung gehören und sich da wohlfühlen, die auch davon überzeugt sind, dass das der relativ beste Darstellungsversuch auf Gottes Erdboden ist. Die übrigen sind oft nur Ballast oder noch nicht Informierte, die herangeführt werden müssen. Wer aber aus innerer Opposition gegen diese Grundsätze ist, ich meine, da sollten wir lieber sagen, überleg dir das, ob du hier am rechten Platz bist. Ich möchte sie mal zusammenfassen. Der erste Grundsatz ist ganz zweifellos, dass für die Brüder, wie es in keiner anderen Gemeinschaft praktisch der Fall ist, als Basis für ihr persönliches Leben und vor allem für das Zusammenkommen nur die Schrift gilt. Die Heilige Schrift natürlich, die Bibel. Wie heißt es in der amerikanischen Schwurformel? Ich will nur die Wahrheit sagen, oder ich will die Wahrheit sagen und nur die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und diesen Satz übertrage ich gern auf die Bibel. Für uns gilt die Bibel und nur die Bibel und nichts als die Bibel. Wer sich bemüht, auf irgendeine Weise eine Begründung für das So-Sein der Brüderversammlungen und für ihre Art des Verhaltens und Lebens aus der Erfahrung oder aus der, wie soll ich das sagen, aus irgendwelchen Traditionen heraus abzuleiten, der liegt an der Stelle nicht richtig. Und wir sollten uns das wirklich wieder neu durchdenken. Und ich meine, Das wäre die wichtigste Aussage, die man zunächst machen kann und auch machen muss. Zweitens, zur Versammlung gehört nur der, aber auch dann wirklich der, der wiedergeboren ist. Man kommt in die Versammlung nicht hinein durch die Taufe. Versammlungen Gottes sind geistliche Gebilde. Und diese geistlichen Gebilde kommen zustande durch die Wiedergeburt. Wir sind nicht Gebilde von Getauften, sondern wir sind Gebilde von wiedergeborenen Menschen. Und weil man drin ist, zeigt man, dass man drin ist, dadurch, dass man sich taufen lässt und am Tisch des Herrn teilnimmt. Drittens, eine Gemeinde, die nach dem Willen Gottes orientiert ist und sich dabei aufbaut auf dem, was die Bibel sagt und nur auf dem, was die Bibel sagt und durch den Heiligen Geist geleitet werden kann. Jetzt erschreckt bitte nicht, ich brauche einen biblischen Ausdruck, der allerdings oft missbraucht worden ist von bestimmten Geschwistern. Diese Gemeinden, solche Geschwister, ich muss es auf die Versammlung beziehen, solche Versammlungen tragen immer deutliche Züge der Absonderung. Und hier ist Absonderung im biblischen Sinn gemeint. Liebe Brüder und Schwestern, Absonderung ist das Gegenteil von Vermischung. Vermischung aber und damit Beeinflussung durch andere Gedankengänge, das Hineintragen von unbiblischen Gedankengängen, das Hineintragen von menschlichen Gedankengängen, ist nur da möglich, wo der Immunhaushalt des Körpers gestört ist. Sonst würde er sofort die Fremdstoffe abstoßen oder ausscheiden. So geht das doch bei uns allen, wenn wir eine Blutvergiftung haben oder irgendwas im Körper passiert. Und genauso ist das in der Gemeinde Jesu auch. Wenn bei uns also so etwas eindringt, dann muss bei uns etwas nicht intakt sein und dann müssen wir uns nicht zuerst, das muss auch geschehen, um das nicht Intakte kümmern, sondern um das, was bei uns im Immunhaushalt kaputt ist. Das kann die Bindung an den Herrn, das kann die Bindung an die Schrift oder sonst irgendetwas derartiges sein. Der vierte Punkt, da stimmen wir wieder alle zu, die Einheit des Leibes Christi, aller Wiedergeborenen, ist von Gott gegeben, geschenkt, gemacht. Wir brauchen sie nicht zu machen. Wo Menschen anfangen, sie zu machen, und das hat kolossale Konsequenzen, wenn er das unterschreibt, was ich sage, bitte denkt daran. Wenn Menschen sie versuchen zu machen, dann geht das immer ins Krampfhafte hinein und wirkt lächerlich. Wir haben sie, sagt die Bibel, nicht zu machen, weil wir das nie können. Wir haben sie nur zu bewahren. Die fünfte Aussage. Die Brüderversammlungen vertreten den Standpunkt des allgemeinen Priestertums. Wir brauchen, um das zu beweisen, nicht auf alttestamentliche Bilder auszuweichen. Wir können das durchaus, jetzt sind fremde Töne drin hier, wir können durchaus hingehen und können das aus dem Neuen Testament deutlich belegen und beweisen. Wir sind berufen zu Priestern des lebendigen Gottes, zu königlichen Priestern und zunächst zu heiligen Priestern. 1. Petrus 2, 5 und 9 und ebenfalls aus der Offenbarung Kapitel 1, Vers 6. Liebe Brüder und Schwestern, wir sollten uns das nicht zu leicht machen. Priester zu sein, heißt vor Gott besondere Verantwortung zu übernehmen, aber auch von Gott mit einer Ehre und Würde gewürdigt worden zu sein, die man einfach überhaupt nicht beschreiben kann. Da kann man nur noch anbeten. Allgemeines Priestertum bedeutet, du kannst ohne menschliche Vermittlung unmittelbar mit dem heiligen Gott in Verbindung treten. Und du darfst den Menschen draußen sagen, dass es einen Gott der Liebe gibt, der aber auch ein heiliger Gott ist und der ebenso, weil er heilig ist, eines Tages Gericht halten wird. Gott gebietet heute den Menschen, Buße zu tun. Das bedeutet, wenn wir das so sagen, aber auch, dass wir, wenn wir alle Wiedergeborenen in den Versammlungen, Brüder und Schwestern, solche Priester sind, dass wir dann keine elitäre Schicht brauchen, die aufgrund einer Ausbildung auf einer Schule oder Universität geistlichen Dienst tun zu können meint. Das ist wichtig dabei ebenfalls zu sagen. Ich erinnere noch einmal an das, wie wir heißen und worauf ich zurückgewiesen habe, Matthäus 23, 8. Und der Erste untergleichen ist nicht das, was Matthäus 23, 8 meint. Eine weitere Aussage, jede Gabe verpflichtet zum Dienst, ich fasse ja zusammen, und jede Gabe, die nicht betätigt wird, hindert das Fortkommen der Gemeinde Jesu. Wo hinderst du das Fortkommen der Gemeinde Jesu? In der vorigen Nummer der Wegweisung habe ich es geschrieben. Was bist du für deine Versammlung? Bremser? Wenn du nichts tust, bist du Bremser. Oder förderndes Element. Mit der Gabe, die Gott dir gab, aber auch nur mit der Gabe, bist du gerufen, den Dienst zu tun. Und einen letzten Punkt. Die Brüderversammlungen sind davon überzeugt, dass es keine irgendwie gearteten, über den Ort hinausgehenden organisatorischen Zusammenschlüsse geben darf. Weil das immer die Verantwortlichkeit des Einzelnen oder der Einzelnen beeinträchtigt, die Freudigkeit zur Mitarbeit bremst und dem biblischen Bild von Gemeinde widerspricht. Das stimmt nicht überein mit dem Gemeindeverständnis unserer sogenannten exklusiven Geschwister und das stimmt ebenso nicht überein mit dem Gemeindeverständnis oder dem Gemeindebild unserer Geschwister von den Baptisten oder freien Gemeinden oder wo immer sie auch hingehören. Jede Versammlung steht vor ihrem Herrn als selbstverantwortlich, denkt bitte an die 7-Cent-Schreiben. Zu jeder spricht er direkt und konkret und keiner wird angewiesen, in das Wohl und Wehe der anderen hineinzureden. Das bedeutet aber auch, dass alle, die nun wirklich da sind und von Gott die Gabe erhielten, ihre Verantwortung sehen, fühlen und ihr nachkommen. Sonst kann es sein, dass Hilfestellung geleistet werden sollte. Wenn wir das uns vorstellen, was ich hier jetzt als diese Grundsätze, es gibt noch mehr, aber das sind die wichtigsten, gesagt habe, dass auf der Grundlage Versammlung Gottes gebaut werden kann, stimmt ihr dann nicht mit mir überein, wenn ich sage, so etwas Einfaches gibt es nicht nochmal. Es ist das Einfachste, was man sich denken kann, den Versuch zu unternehmen, Versammlung Gottes darzustellen. Dazu sind wir verpflichtet, dazu sind wir aufgerufen, das will Gott, genauso wie das, was wir sonst immer über Heiligung hören, das will Gott. Und wenn wir es tun, ehren wir ihn. Und wenn wir es nicht tun, sagen wir, ach Gott, du meinst das nicht so. Und damit verfallen wir in den Fehler, Gott nicht ernst zu nehmen. Auf der anderen Seite ist das etwas so Wunderschönes. Ihr seid hier weitgehend alle aus etablierten älteren Versammlungen. Ich hatte in der letzten Zeit die große Freude und das Glück, in jungen Versammlungen zu sein, die teilweise erst einige Wochen oder Monate alt waren. Da ist natürlich manches noch in Unordnung. Aber wisst ihr, was da herrlich ist und herzbewegend ist? Das ist so erfrischend, dass ich da furchtbar gerne bin. Das ist dieses Bewusstsein, wir dürfen Versammlung Gottes sein. Ganz einfach und simpel gebunden an das Wort. Und durchdrungen von der Freude und der Würde, die sie empfinden, aus der Nähe zu ihrem Herrn und der Aufgabe, die sie der Welt gegenüber haben. Das wünsche ich euch eigentlich allen, dass ihr da mal reinriechen könntet. dann würde es vieles sich in unseren Versammlungen ändern. Aber so kann es das auch, ohne dass man da reinriecht. Man braucht nämlich nur in die Bibel zu gucken.